Die aktuelle deutsche Konstellation ist wohl nicht das, was dem Wählerwillen entspricht. Mindestens eine der beiden, und zwar die größere der beiden Parteien, ist für eine andere Politik gewählt worden. Jedenfalls hat sie Wahlwerbung gemacht mit einer ganz anderen Politik. Da wurde für eine Wirtschaftswende geworben und von der ist bislang so gut wie gar nichts zu sehen. Im Gegenteil.
Zurück zur Marktwirtschaft. Ist Frau von der Leyen die Person dafür?
Also wenn man sich den Track Record der vergangenen, sagen wir mal, 8 Jahre anschaut, dann hat man daran natürlich Zweifel. Denn jemand, der wirklich marktwirtschaftlich denkt, hätte niemals diesen Kurs der vergangenen Jahre so mitgetragen.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung. Er heißt Stefan Kotz. Er ist deutscher Ökonome, Volkswirt und Leiter des Prognosezentrums im Kieler Institut für Weltwirtschaft. Er ist zudem Vorsitzender der berühmten, renommierten Hayek-Gesellschaft. Seit 2019 ist er dann quasi der Chef bei der Hayek-Gesellschaft. Herr Kotz, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Aber nun sprechen wir nicht über die Hayek-Gesellschaft. Das wäre zwar auch interessant. Wir sprechen über das Javier Milei-Institut für Deregulierung in Europa. Und da gehören Sie zum Gründungsteam, habe ich gelesen. Und meine Frage an Sie ist, warum ist das so? Was ist die Ursache, dass Sie da dieses Institut mitgegründet haben?
Ja, was wir derzeit in der Europäischen Union sehen, aber auch national, ist, dass wir uns festgefahren haben in einer Überregulierung und wir kaum Wege daraus herausfinden. Nehmen wir mal jetzt die jüngsten Versuche, etwa die sogenannte Verbrennerverbot im Automobilbereich aufzubrechen. Da ist nicht viel draus geworden. Im Gegenteil, die Regulierung ist jetzt noch komplizierter geworden. Das heißt, wir haben uns hier wirklich verstrickt in einem Regulierungsgeflecht, aus dem wir sehr schlecht wieder herausfinden. In Argentinien ist nun jemand gewählt worden, der genau diese Aufgabe angegangen ist. Zugegebenermaßen, die Ausgangssituation ist noch wesentlich desaströser, als wir das hierzulande sehen. Argentinien war tatsächlich zerfressen davon, dass sich Partikularinteressen, also Lobbyisten von allen Seiten den Staat zur Beute gemacht hatten, so umso größer ist die Aufgabe, aber er ist sie eben angegangen und das Deregulieren selber ist leicht gesagt, aber alles andere als leicht gemacht, sondern man hat es hier tatsächlich mit einem riesigen Wust zu tun und wie man dort vorgeht, wie man auch lernen kann von den Erfahrungen, die jetzt in Argentinien gemacht werden, das war die Urmotivation für so ein Milei-Institut, was sich ja ganz konkret auch handwerklich den Fragen widmet, wie kann man der Deregulierung, die alle im Munde führen, auch dann tatsächlich zum politischen Erfolg verhelfen. Und zwar indem man jetzt tatsächlich die Vorgehensweise studiert und da eben dann die Lehren draus zieht.
Was ist das Hauptmotiv, das Ziel des Milei-Instituts? Was haben Sie sich da auf die Fahne geschrieben zu bezwecken?
Ja, wir wollen ja schon, wir bündeln ja damit verschiedene auch liberale Organisationen sind praktisch ja alle dabei, die im deutschen Sprachraum an der liberalen Sozialphilosophie interessiert sind und da mitarbeiten. Und hier wollen wir eben diejenigen zusammenführen, die jetzt konkret an dieser Deregulierungsaufgabe weiterarbeiten wollen und freuen uns natürlich über alle, die dabei unterstützend zur Seite stehen können.
Was war für Sie persönlich ausschlaggebend? Wann ist dieses Fass des Dickichts, der Deregulierung oder der Regulierung, die Regulierungswahn, wann wurde der so übergriffig, dass Sie sich gesagt haben, ja, halt, stopp, jetzt mache ich da mit bei diesem Milei-Institut, jetzt muss ich da wirklich etwas unternehmen, jetzt ist zu viel, jetzt ist Schluss. Wann war dieser ausschlaggebende Punkt?
Okay, diese Diagnose stellen wir jetzt ja schon seit vielen Jahren, dass die Regulierung zu dicht ist und zwar nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen, das wird ja dann sehr oft behauptet, sondern wir sehen eben, dass die Regulierungen, die Ziele, die man damit verfolgen möchte, auch gar nicht erreichen können. Im Gegenteil, das ist sehr oft kontraproduktiv und es führt am Ende dazu, dass der Kuchen, um den sich alle streiten, eher kleiner wird und damit werden die Konflikte größer. Und diese Dysfunktionalität, die auch unseren westlichen Gesellschaften zu schaffen macht, das ist ein Phänomen, was wir sicherlich mindestens seit 10 Jahren beobachten können, dass es sich verschärft. Nun kommt eben hinzu, wir haben nun seit etwa 2 Jahren, oder ziemlich genau 2 Jahren, in Argentinien ein Kontrastprogramm. Es geht hier nicht darum, eins zu eins einfach alles zu übernehmen. Das geht schon deshalb nicht, ich hatte es ja gerade gesagt, weil die Voraussetzungen natürlich nicht ohne weiteres vergleichbar sind. Aber es gibt jetzt nun hier eben auch das, was viele lange Zeit für nicht möglich gehalten haben, dass man, wenn man sich einmal so festgefahren hatte, dann auch wieder Akteure gibt, die Wege aufzeigen, wie man dabei herauskommt. Das ist jetzt auch nicht so einmalig. Also ich sage mal, die Situation im Vereinigten Königreich in den 70er Jahren war eben auch ja, völlig von Überregulierung und Besitzstandspositionen blockiert. Und dann kam irgendwann eine Maggie Thatcher, die das wieder oder die das praktisch eine Gegenbewegung eingeleitet hat. In kleinerem Maßstab sehen wir es auch in der deutschen jüngeren Geschichte. Die schlechten Bedingungen, die am Arbeitsmarkt hierzulande vor etwa 20 Jahren dominierten, mit dann in der Spitze über 5 Millionen Arbeitslosen, haben ja auch dazu geführt, dass man dann mutige Reformschritte gegangen ist, sogar unter einer sozialdemokratischen Bundesregierung, die dann ja sich auch als sehr erfolgreich erwiesen haben. Umso mehr ist zu bedauern, dass diejenigen, die damals die politische Kraft aufgebracht haben, solche Reformen ins Werk zu setzen, sich mittlerweile selber davon distanzieren. Das ist sehr bedauerlich. Aber es ist eben so, dass wenn der Problemdruck größer wird, dann steigt nicht nur der Problempegel, sondern er hebt auch die Boote derjenigen an, die sich als Problemlöser anbieten. Und diese Gemengelage war wohl am Ende dann so ausschlaggebend, dass man gesagt hat, lass uns diese Konstellation nutzen, um jetzt auch mit dem Ideengeber Milei eine solche Initiative zu starten.
Sie haben gesagt, Argentinien sei noch viel schlechter dran, beziehungsweise war viel schlechter dran, bevor Milei das Ruder übernommen hat. Seit wann beobachten Sie in Europa diese schlechten, überregulierten Tendenzen? Wann ist die EU, vielleicht auch Deutschland, wann ist man hierzulande falsch abgebogen? Wer ist dafür verantwortlich? Was würden Sie da sagen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal zurückgehen bis zur Weltfinanzkrise, denn diese Krise hat das Ansehen der marktwirtschaftlichen Ordnung insgesamt fälschlicherweise diskreditiert. Ich will jetzt nicht zu sehr ausholen, aber in Kurzfassung schon sagen, dass die Finanzkrise 2007, 2008 und die Folgen davon ja nun nicht das Ergebnis eines freien Marktes waren, sondern von einer völligen Fehlregulierung auf bestimmten Finanzmärkten und einer auch entsprechend ausgerichteten Geldpolitik. Kam einiges zusammen, aber es wurde eben in weiten Teilen des öffentlichen Diskurses eher wahrgenommen als eine Krise des Kapitalismus oder gar der marktwirtschaftlichen Ordnung als solcher. Und das hat dann all diejenigen, die für marktwirtschaftliche Institutionen eintreten, natürlich in die Defensive gebracht. Dann haben wir eben plötzlich auch von der EU-Seite, weil man damit beschäftigt war, diese Staatsschuldenkrise, die sich dann in der Folge auch hierzulande entwickelt, also im europäischen Kontext entwickelt hat, ja, irgendwie zu verarbeiten, indem man von den eigentlichen Regeln abgewichen war. Also das, was man ja eigentlich von vornherein vorgesehen hatte, eine Geldpolitik, die völlig unabhängig agieren kann von den nationalen Fiskalpositionen, die ist immer mehr ja, letztendlich in die Staatsfinanzierung hineingezogen worden. Das kulminierte dann auch noch mal in der Pandemiephase, als wir eben beobachten mussten, dass praktisch nicht nur hierzulande, auch in anderen Teilen der Welt die Staatsdefizite, die dann gefahren worden sind, im Großen und Ganzen über die Notenpresse finanziert wurde. Und das hat dann eben dazu geführt, dass marktwidrige Eingriffe immer mehr Überhand gewannen. Es kam noch hinzu in den 10er Jahren die Art und Weise, wie man Klimapolitik meinte betreiben zu sollen, nämlich sehr dirigistisch. Das führte dann am Ende zum sogenannten Green Industrial Deal auf EU-Ebene, wo man also nicht mit marktwirtschaftlichen Instrumenten alleine agiert, da war ja die EU eigentlich gut aufgestellt von Anfang an, sondern man hat das dann immer mehr verwischt und es ist immer interventionistischer geworden mit allen möglichen Subventionen, Regulierungen für einzelne Emittenten. Das hat uns eben weit weggeführt von marktwirtschaftlichen Zuständen und die kulminieren jetzt in einer Krise des Interventionismus. Und meines Erachtens ist es so, dass wir da so eine Art Kipppunkt bereits überschritten haben und das sehe ich eben als positive Nachricht, dass man erkennt, die Verheißungen dieses Interventionismus können nicht geliefert werden. Nur mal ein Beispiel. Der vorangegangene Bundeskanzler hatte noch Wachstumsraten wie in den 50er und 60er Jahren in Aussicht gestellt, und zwar als Folge dieser Energiepolitik. Das war natürlich völlig unrealistisch. Und jetzt wird eben immer klarer, dass all das Wohlstand kostet, also dass die zunehmende Regulierung uns unnötig Wohlstand kostet. Und von daher kann man die Hoffnung haben, dass sich jetzt diese Politik erstmal entzaubert hat. Was wir allerdings leider noch nicht sehen, ist, dass man einen durchgreifenden, marktwirtschaftlich orientierten Reformprozess jetzt einleitet. Also genau das, was in Argentinien auf einem viel niedrigeren Niveau des Wohlstands, man könnte auch sagen, einem größeren Problem, oder einem größeren Niveau des Schlamassels eingesetzt hat. Das hat hierzulande noch nicht so eingesetzt, aber ein Umdenken hat meines Erachtens stattgefunden, zumindest nehme ich das in weiten Teilen des Diskurses so wahr.
Nehmen Sie das auch in Brüssel wahr? Hat das Frau von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat sie das begriffen? Dämmert es da auch allmählich? Wie würden Sie da, sagen wir so, ferndiagnostisch, wie würden Sie da quasi, was würden Sie da für eine Ferndiagnose stellen?
Also die Rhetorik hat sich geändert. Man ist eben nicht mehr auf der Spur, dass man sagt, diese Regulierung wird alles besser machen, wird uns zu mehr Wohlstand verhelfen und dergleichen, sondern man hat jetzt schon erkannt, dass diese Regulierung de facto eine Überregulierung ist, die uns unnötig Wohlstand kostet. Das hat man meines Erachtens kommunikativ jetzt schon aufgefangen, aber es folgt leider bislang in der Praxis sehr wenig. Nehmen wir mal Lieferkettenregulierung, die ist jetzt etwas aufgeweicht worden, indem höhere Beschäftigtengrenzen jetzt eingezogen wurden, ab denen die dann gelten sollen, nur auch etwas höhere Umsatzgrenzen. Aber das ist ein insgesamt konzeptionell verfehltes Instrument, deshalb müsste man es ganz aus dem Spiel nehmen. Das Gleiche gilt für die Taxonomie. Oder gilt eben auch das, was ich vorhin schon kurz ansprach, das Verbrennerverbot, also konkrete Technologievorgaben beziehungsweise Technologieverbote. Das sind natürlich alles Instrumente, die nicht in eine marktwirtschaftliche Ordnung passen. Und ich sehe, oder die Ursache dafür, warum man sich so schwer tut, warum man jetzt nur scheibchenweise, wie in einer Salamitaktik versucht, hier zurückzurudern, liegt darin, dass das mit einem erheblichen Gesichtsverlust verbunden ist. Besser wäre es, einen Wir haben verstanden Moment zu erklären und sagen, okay, wir sind hier viel zu lange in die falsche Richtung gegangen, wir müssen nochmal umkehren. In diesem Fall wäre eine Umkehr tatsächlich ein Schritt nach vorne. Also es wäre durchaus progressiv zu erkennen, dass man sich verrannt hat. Damit tun sich aber viele sehr schwer, auch weil enormes politisches, zum Teil sogar akademisches Kapital investiert wird in genau diese Ausrichtung der Wirtschaftspolitik. Und deshalb kommt man von diesem Baum jetzt nur sehr mühsam wieder herunter.
Kann das aktuelle Personal in Brüssel diese Kehrtwende überhaupt vollziehen. Und ich denke da an einen Gerhard Schröder, der da mit seiner Agenda 2010 ja nicht gerade zu seinen eigenen Interessen und für seine eigene Partei gehandelt hat, sondern fürs Land. Sehen Sie eine Frau von der Leyen beispielsweise in der Lage, um Ähnliches zu stemmen, auch für Europa, weniger Zentralismus, vielleicht auch weniger Regulierung, weniger Planwirtschaft, zurück zur Marktwirtschaft. Ist Frau von der Leyen die Person dafür?
Also wenn man sich den Track Record, wie das auf Neudeutsch heißt, der vergangenen, sagen wir mal, 8 Jahre anschaut, dann hat man daran natürlich Zweifel. Denn jemand, der wirklich marktwirtschaftlich denkt, hätte niemals diesen Kurs der vergangenen Jahre so mitgetragen. Und was wir auf EU-Ebene natürlich nur unvollkommen hinbekommen, ist, dass man nicht einfach durch einen Wahlakt die Akteure austauscht. Das ist ja der riesige Vorteil unserer westlichen Demokratien gegenüber autoritären Regimen, die wir in anderen Teilen der Welt sehen, dass wir in der Lage sind, aus Fehlern zu lernen und dieses Problem des Gesichtsverlustes dadurch umgehen, dass wir einfach die Gesichter austauschen. Das ist auf EU-Ebene nicht so ganz einfach, jedenfalls auf der Kommissionsebene nicht, weil dort ja nicht die Kommission in einem Wahlakt durch die Wähler gewählt und dann auch wieder abgewählt werden kann, sondern weil das ein ganz anderer Prozess ist, wo viele sonstige Interessen berücksichtigt werden müssen, weil ja auch die EU eigentlich ganz anders konstruiert war von Anfang an. Sie hat eben nicht diese staatliche Gebilde, wo man ein Parlament hat, was eine Exekutive einsetzt und auch wieder ablösen kann. Das ist alles wesentlich schwerfälliger. Meines Erachtens haben wir das Problem deshalb auch, weil sich die EU immer mehr danach ausgerichtet hat, so zu werden wie ein Staat, dafür aber eben wichtige Institutionen nicht mitgehalten haben. Und das macht uns eben die Sache schwieriger, jetzt diesen Politikwechsel hinzubekommen. Ich nehme schon wahr, dass das Problembewusstsein für den alten Kurs gestiegen ist. Aber dieselben Köpfe tun sich natürlich sehr schwer, jetzt auch dafür entsprechende Glaubwürdigkeit zu gewinnen, bei denen, die sich ja am Ende darauf verlassen müssen, dass der Kurs gewechselt wird. Das betrifft insbesondere die Investoren, die sich überlegen, kann ich innerhalb der Europäischen Union guten Gewissens investieren oder sollte ich mich lieber anderswo in der Welt umschauen?
Wenn Sie jetzt oberster Berater auf Brüsseler Stufe wären, was würden Sie jetzt, was ist jetzt zu tun? Was müsste sofort getan werden? Wie wäre die Kehrtwende möglich?
Also ich würde erklären, dass jetzt alle weitreichenden Regulierungen auf den Prüfstand kommen. Und zwar auf einen ordnungspolitischen Prüfstand, wo tatsächlich gefragt wird, ob sie das, was man damit bezweckt, auch überhaupt erreichen können. Und überall dort, wo der Daumen nach unten geht, beispielsweise
Weg.
bei der Lieferkettenregulierung, wo man sogar befürchten muss, dass hier die Ziele nicht nur nicht erreicht werden, sondern dass sie sogar kontraproduktiv wirken. Wenn wir uns mal klar machen, dass bestimmte lokale Umweltstandards und auch Sozialstandards, Arbeitsstandards die Folge erfolgreicher wirtschaftlicher Entwicklung sind und nicht umgekehrt, dann besteht natürlich da die Gefahr, wenn wir jetzt Länder, die noch sehr weit unten stehen auf der Entwicklungstreppe, dass wir die jetzt nach und nach aus unseren Lieferketten aussortieren und deren ökonomische Entwicklung dadurch sogar stark behindern. Umso länger wird es dauern, bis wir die Ziele, die damit erreicht werden sollten, überhaupt erreicht sehen. Wie ja
Alles
überhaupt
klar.
gilt, dass für die allermeisten Ziele gar keine Kontroverse besteht. Es geht darum, ob die Instrumente geeignet sind. Es geht also nicht darum zu sagen, wer das Instrument ablehnt, ist ein schlechter Mensch, weil er die Ziele, die damit verbunden sind, vermeintlich auch ablehnt. Das ist ja gerade nicht der Fall, sondern es geht ja darum, zu identifizieren, welche Instrumente bringen uns den Zielen näher und welche bringen uns davon ab. Und man muss das, und das ist, glaube ich, wichtig für jeden Reformprozess, und da ist auch das Vorgehen in Argentinien bereits ein gutes Beispiel. Man muss deutlich machen, dass jetzt überall Besitzstände in Frage gestellt werden, dass Privilegien durchgängig abgeräumt werden. Nur dann wird es eine Bereitschaft geben, diesen Reformprozess mitzutragen. Wenn man an einer Stelle anfängt und erstmal alle anderen unbehelligt lässt, dann besteht natürlich sofort die Befürchtung bei den unmittelbar Betroffenen, bei uns soll etwas weggenommen werden, alle anderen haben ihr Schäfchen weiterhin im Trockenen. Dann wird jede Reform sofort torpediert, dann werden alle Lobbywiderstände mobilisiert, um das zu verhindern. Deshalb muss man schon in der Breite vorgehen und das geht eben nur, wenn man in der Breite einer anderen Konzeption folgt. Und die Gefahr, die wir haben, ist eben, dass nicht nur jede einzelne Maßnahme hochproblematisch sein kann, weil sie kontraproduktiv ist, wie ich es an dem Beispiel gerade ausgeführt habe, sondern weil auch in der Summe der Maßnahmen nochmal eine neue Problemdimension entsteht. Nämlich dadurch, dass die Regulierung so komplex wird, dass in der Wechselwirkung dieser Regulierungen mittlerweile ein systemdeformierendes Element liegt, die uns also so weit weggebracht hat von einer marktwirtschaftlichen Ordnung, dass man gar nicht mehr sagen kann, es ist die einzelne Maßnahme hier das Problem, sondern die Summe macht's. Das ist das Problem. Wenn man das mal an der Staatsquote festmacht, wir gehen in Deutschland gerade über die 50%-Marke. Ich mache mal ein Beispiel, ein Gedankenexperiment. Sie haben einen isolierten Politikvorschlag, der auch vernünftig klingt. Der braucht aber 2% der Wirtschaftsleistung, die Sie dafür besteuern müssen, um dieses Instrument finanzieren zu können. 50 von solchen Vorschlägen und von der marktwirtschaftlichen Ordnung ist auch schon theoretisch nichts mehr übrig. Das heißt, wir müssen bei jedem Staatseingriff und damit auch bei jeder Besteuerung, nur mal als Beispiel, eben immer mitdenken, dass es auch in der Summe etwas macht. Und deshalb müssen wir hier eben durchgreifend einen anderen Mindset an den Tag legen und dann werden wir auch Früchte der Deregulierung ernten können.
Was glauben Sie, über den Daumen gepeilt? Meine Milei geht ja da mit der Kettensäge ran, oder? Das macht halt auch im Wahlkampf gemacht und so, sie versinnbildlichte das Abholzen dieses Dschungels. Wie viel von dieser Regulierungsflut in der EU in Prozent jetzt geschätzt könnte weg, ohne dass etwas fehlen würde, ohne dass man das substanziell vermissen würde? Was glauben Sie, wie viel könnte man da wegrasieren?
Da tue ich mich jetzt schwer, das quantitativ auszudrücken, aber wenn wir uns mal anschauen, dass wir in den vergangenen Jahren ja einen regelrechten Regulierungstsunami erlebt haben, kann man wahrscheinlich locker 75% davon einsammeln, ohne dass irgendetwas fehlen würde. Das ist jetzt erstmal so in den Raum gestellt, um die Größenordnung deutlich zu machen. Es geht nicht darum, ein bisschen wegzuschneiden, sondern wir sind ordnungspolitisch seit 10 Jahren Jahr für Jahr in die falsche Richtung gegangen. Und das müssen wir jetzt erstmal wieder rückabwickeln, damit es wieder besser werden kann. Und das Sinnbild der Kettensäge ist deshalb missverstanden worden, weil man meint, hier solle die gesamte Staatlichkeit kurz und klein geschlagen werden. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, den Staat auf die Kernfunktionen zurückzuführen, wo er unstrittig erforderlich ist. Erstaunlicherweise ist es ja gerade so, dass die Kernaufgabe, die überhaupt nicht zur Debatte steht, also die überhaupt nicht angezweifelt wird, von weiten Teilen jedenfalls des liberalen Lagers, nämlich die äußere Sicherheit herzustellen. Das ist ja geradezu, ja, fast schon die Essenz der Staatlichkeit, dass er seine Bürger
Elementar,
gegen Aggressoren von außen schützen kann,
ja.
dass ausgerechnet dafür die Mittel zuletzt nicht mehr gereicht haben und dass man jetzt in die Verschuldungsvehikel ausweichen muss, um das überhaupt zu ermöglichen. Das zeigt ja, wie unter einem Brennglas, dass sich der Staat an anderen Aufgaben, die überhaupt nicht essentiell sind, völlig überhoben hat.
Hochinteressant. Sie sind Leiter des Prognosezentrums in Kiel. Was wäre hypothetisch, wenn jetzt alles so liefe, wie Sie sich das wünschen? Viele Regulierungen weg, also fast alle Regulierungen weg der letzten Jahre. Was wäre da hypothetisch möglich in Europa? Was für Kräfte würden freigesetzt werden, wenn sich Europa entfesselt? Was glauben Sie?
Da ist schon einiges denkbar. Jetzt muss man immer auch aufpassen, wie das in der Zeitschiene dann möglich ist. Ich sage es mal eher qualitativ, weil ich will mich jetzt nicht auf eine scharfe Zahl festlegen. Wir arbeiten gerade an einem Gutachten, wo wir dann verschiedene Felder und Maßnahmen durchgehen, wo wir jeweils dann Wachstumsbeiträge identifizieren wollen. Die ist aber noch nicht veröffentlicht. Aber ich will es mal deutlich machen, wo jetzt auch die Chance liegt. Und zwar haben wir hier Produktivitätsreserven aufgebaut, dadurch, dass wir eben mögliche Wohlstandsfaktoren unnötig begrenzt haben. Das heißt, wir haben jetzt eben auch die Chance, relativ schnell diese Produktivitätsreserven auch zu heben, indem wir etwa die Fehlanreize aus dem Arbeitsmarkt herausnehmen. Ich will Ihnen nur mal ein Beispiel geben, wo es wirklich sehr plakativ ist. In Deutschland sind die sogenannten Restrukturierungskosten für fehlgeschlagene Unternehmen sehr hoch. Etwa im Vergleich zur Schweiz oder auch im Vergleich zu einigen skandinavischen Ländern, die alle nicht im Verdacht stehen, eine unmenschliche Wirtschaftsform darzustellen. So, bei uns ist es so, es kostet bis zu 30 Monatsgehältern, um eine Unternehmung wieder abzuwickeln. Gerade im Hochtechnologiebereich liegen üblicherweise auch die höchsten Risiken. Da haben Sie enorme Chancen, aber auch hohe Risiken. Idealerweise ist es jetzt so, dass Sie gerade für die Beschäftigten dort eben überhaupt keine allzu großen Beschäftigungssicherungen einbauen müssen, denn das sind typischerweise hochqualifizierte Arbeitskräfte, die, wenn eine Unternehmung floppt, dann bei der Unternehmung weiterarbeiten können, die erfolgreich ist, die dann ja auch wachsen will. Wenn wir mal so eine Erfolgsquote betrachten bei den Hochrisikounternehmungen, 9 von 10 Unternehmen scheitern, aber die 10. ist dann so erfolgreich, dass sie tatsächlich den Wachstumsprozess eines Wirtschaftsraums auch mittragen kann. Dann haben wir eben ein Problem, wenn wir die Restrukturierungskosten für die neuen so hochtreiben, dass man dann von vornherein gar nicht mehr in diese Hochtechnologiebereiche geht. Und da gibt es eklatante Unterschiede, ohne dass wir nennenswert an, ja, Arbeitnehmerschutz oder dergleichen verlieren würden. Also das, was die Skandinavier das Flexicurity-Modell nennen. Das ist, wenn man dann entlassen wird, durchaus auch erstmal, sagen wir mal, im ersten Jahr recht großzügige Lohnersatzleistungen gibt. Dass aber dafür die unnötigen Regulierungen, die es so teuer machen, das sind weniger die Lohnersatzleistungen, weil die gut Qualifizierten sowieso schnell wieder einen Job finden, sondern dann mögliche rechtliche rechtliche
Hindernisse,
Vorschriften, die
Hindernisse.
das Abwickeln von Unternehmen einfach unnötig verteuern, Rechtsrisiken aufscheinen lassen, vor denen sich die Unternehmen dann schützen wollen, deshalb lieber höhere Abfindungen zahlen, als sich auf irgendwelche Rechtsstreitigkeiten einzulassen. All das schützt am Ende nicht die man schützen möchte, sondern steht ihnen eher im Weg. Dasselbe gilt jetzt auch am anderen Ende des Einkommensspektrums, also bei den Einstiegseinkommen in den Arbeitsmarkt. Da haben wir in Deutschland flächendeckende Fehlanreize, da dergestalt, dass es über 1000 Euro breite Schneisen gibt, wo sie durch zusätzliches Markteinkommen, also Bruttoeinkommen, gar nicht ihr Nettoeinkommen verbessern, weil ihnen dann entweder Abgaben auferlegt werden oder weil ihnen bisherige Transfers gestrichen werden und sie dann feststellen, dass sie sich gar nicht besser stellen, obwohl sie mehr arbeiten. Und in einer solchen Situation ist dann eben das Anheben eines Mindestlohnes doppelt kontraproduktiv, weil es nicht nur die Arbeit verteuert, sondern denjenigen, die die Arbeit anbieten könnten, das Signal gibt, also ihr verdient jetzt zwar brutto mehr, netto bleibt aber alles beim Alten und dann ist eben die rationale Überlegung, von vornherein weniger Arbeit anzubieten, also weniger Stunden zu leisten und damit noch dasselbe Nettoeinkommen zu erzielen. Die Menschen sind nicht faul, die sind nur nicht blöd. Und deshalb muss man eben einen Regulierungsrahmen schaffen, der Arbeitsanreize aufrechterhält und sie nicht bei allen guten Absichten, die ich dabei immer sehe und die ich auch niemandem absprechen möchte, aber der Sozialstaat wird nicht dadurch sozial, dass er die Menschen in der Transferabhängigkeit behält, sondern indem er sie ihnen hilft, da herauszukommen und wieder ökonomisch auf eigenen Beinen zu stehen. Das nennen wir dann einen aktivierenden Sozialstaat. Das ist die Grundidee auch der Sozialstaatlichkeit in der Grundkonzeption der sozialen Marktwirtschaft. Und davon sind wir zu weit abgekommen.
In welchem EU-Staat, in welchem EU-Land schlummert eigentlich am meisten Potenzial aus Ihrer Sicht, wenn man jetzt quasi diese Hemmnisse und alle mit einbezieht in die Gleichung? Wo sehen Sie da, ja, die meisten Low-Hanging Fruits?
Da würde ich sagen, da zählt mittlerweile auch Deutschland dazu.
Ja.
Wir sind das Land, was seit etwa 5 oder 6 Jahren auch hinter den anderen großen Mitgliedsländern des Euroraums zurückhinkt. Das hat natürlich mit unserer ausgeprägten Industrieschwäche zu tun, die wiederum unter anderem, es gibt hier verschiedene Faktoren, das sollte man auch nicht übermäßig vereinfachen, das ist schon ein bisschen komplexer, aber eben auch damit zu tun hat, welche Energiepolitik wir hierzulande betreiben und welche sonstigen Regulierungen wir hier haben, Stichwort Automobilindustrie beispielsweise, hat auch was mit verschärftem Wettbewerb aus China zu tun. Nun ist der Staat aber nicht dazu da, bestimmte Industrien, auch etablierte Industrien, vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Damit würden die Unternehmen schon fertig werden, damit müssten sie auch fertig werden. Ich will das nicht kleinreden, das ist derzeit durchaus natürlich Gegenwind, die von der Außenwirtschaft kommt. Aber das haben wir so oder so nicht in der Hand. Wir können den Chinesen nicht vorschreiben, was sie zu tun haben, auch wenn ich vieles dort sehr skeptisch sehe, auch sehr interventionistisch ist, was meines Erachtens auch nicht erfolgreich ist. Dummerweise fällt uns das leider auch auf die Füße, weil den Chinesen derzeit nichts Besseres einfällt, als ihre Überproduktionskapazitäten in der übrigen Welt zu verramschen. Das ist auch kein Wohlstandsmodell für China, ist auch für uns unangenehm, will ich gerne anerkennen. Aber das, was uns hier tatsächlich die ökonomische Dynamik lähmt, das ist unsere eigene Regulierung, die haben wir selber in die Hand, das ist in der Hand, das ist eben auch die gute Botschaft. Man kann es eben auch ändern und dann diese Produktivitätsreserven heben. Denn wir laufen ohnehin in eine demografische Knappheitssituation herein. Wir werden immer weniger Erwerbstätige haben in absehbarer Zeit. Umso mehr kommt es darauf an, das Preis-Leistungs-Verhältnis der Standorts attraktiver zu gestalten, damit wir eben das, was der Schweiz hier so hervorragend gelingt, die gut Qualifizierten aus der übrigen Welt anziehen. Das ist der internationale Standortwettbewerb, geht in den nächsten Jahren vor allen Dingen um die Talente der Welt, auch um das Kapital der Welt. Darum ging es aber schon immer. Es geht jetzt umso mehr um die Talente der Welt. Für die müssen wir attraktiver werden. Denn sonst wird es eben vermehrt dazu kommen, dass die besonders Produktiven abwandern. Das sind zugleich die besonders Mobilen. Und dann erodiert die Steuerbasis, die man für den Sozialstaat braucht, von der Spitze her. Und wir müssen alles unternehmen, um diese Erosion zu stoppen, weil das ist eine Spirale, die die Probleme immer größer werden lässt.
Aber das habe ich herausgeschnappt. Das muss man, glaube ich, schon betonen. Die Misere in Deutschland verantworten nicht die Bürgerinnen und Bürger, sondern alleine die Politiker in Berlin. Richtig, oder ist, also habe ich das falsch verstanden?
Naja, also wir leben in einer Demokratie, da muss man natürlich schon sagen, die Wähler bekommen dann immer die Regierung, die sie gewählt haben. Jetzt würde ich schon sagen, die aktuelle deutsche Konstellation ist wohl nicht das, was dem Wählerwillen entspricht, jedenfalls die Politik, die gemacht wird. Sagen wir mal so, mindestens eine der beiden, und zwar die größere der beiden Parteien, ist für eine andere Politik gewählt worden. Jedenfalls hat sie Wahlwerbung gemacht mit einer ganz anderen Politik. Da wurde für eine Wirtschaftswende geworben und von der ist bislang so gut wie gar nichts zu sehen. Im Gegenteil, es sind eher Schritte in die andere Richtung, beispielsweise jetzt wie mit dem Rentenpaket gemacht worden. Also genau das Gegenteil dessen, wofür man ein demokratisches Mandat bekommen hatte. Von daher ist das in der Übergangsphase sicherlich jetzt auch ein Problem der politischen Akteure, aber grundsätzlich, und wir reden ja hier über die Fehlentwicklung der vergangenen 10 Jahre. Es hat ja einen Grund, warum wir seit den Agenda-Reformen und auch der Rentenreform zu Beginn der ersten großen Koalition, Anfang der Nullerjahre, warum wir dann eine Phase hatten, wo praktisch 20 Jahre lang überhaupt keine standortstärkenden Reformen mehr auf den Weg gebracht worden sind. Das war ja nicht gegen den Wählerwillen, sondern es wurde ja immer wieder vom Wähler bestätigt. Also von daher müsste sich jeder Einzelne schon auch selber fragen, ob er da möglicherweise politischen Versprechen gefolgt ist, die sich jetzt eben auf lange Sicht nicht auszahlen.
Sind Sie enttäuscht von Friedrich Merz, dass er eben diese Versprechen, die er da gemacht hat im Wahlkampf, dass er die nicht gehalten hat?
Ja, es kommt jetzt ja nicht so sehr darauf an, ob ich persönlich enttäuscht bin oder nicht. Ich halte das jedenfalls nicht für eine kluge Politik, denn das kleine Einmaleins der Politökonomik sagt ja schon, diese standortstärkenden Reformen, die erstmal viel Staub aufwirbeln, sind zunächst eher unpopulär. Aber wenn man sie nicht am Anfang einer Legislaturperiode in Gang setzt, dann wird man auch die Reformfrüchte nicht ernten können, jeweils nicht rechtzeitig ernten können, um sie dann vor der nächsten Wahl als Erfolg vorweisen zu können. Und man hat sich jetzt in, glaube ich, ein ganzes Dutzend an Reformkommissionen geflüchtet. Das kostet unnötige Zeit, denn wir haben ja kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Problem, dass nicht politisch nach den Erkenntnissen gehandelt wird. Und wenn man jetzt erst zur Mitte der Legislaturperiode mit Reformen anfängt, dann sind die Erfolgsaussichten extrem schwach. Und die jetzigen, also, und das finde ich besonders misslich, übrigens auch, was die durchaus parteipolitischen Interessen etwa der Sozialdemokraten angeht. Ich fürchte, man schneidet sich hier ins eigene Fleisch, weil man den Weg der Reformen nicht im notwendigen Ausmaß geht. Man hätte beste Chancen gehabt, dadurch, dass sich die Arbeitsmärkte sehr schnell wieder verengen werden, aufgrund auch der demografischen Entwicklung, dass sich die ökonomische Dynamik, wenn man sie denn durch einen solchen Reformprozess wieder in Gang setzt, würde sich sehr schnell auf die breite Arbeitnehmerschaft übertragen in Form von höheren Löhnen. Die Durststrecke, die Agenda-Reformen unter Schröder vor sich hatten, wo man von 5 Millionen Arbeitslosen erstmal runterkommen musste und wo die in der Breite die positive Wirkung dann erst 10 Jahre später erkannt wurde. Das würde viel, viel schneller gehen. Man hätte also allerbeste Chancen gehabt, schnell die Reformfrüchte auch sichtbar werden zu lassen und zu ernten. Und jedes Quartal, was man jetzt ins Land gehen lässt, ist ein verlorenes Quartal. Die Zeit spielt gegen die Reformpolitik in der laufenden Legislaturperiode. Und deshalb verursacht das bei mir viel Stirnrunzeln, wie man sich auf diesen Prozess einlässt. Denn man erkennt ja auch deutlich, dass zum einen die Erwartungshaltung bei den ökonomischen Akteuren drastisch enttäuscht wurde. Man sieht es auch in den Umfragen, sowohl in den politischen Umfragen, aber auch schon in den Erwartungen über die weitere ökonomische Entwicklung innerhalb der Unternehmen. Und das sollte eigentlich allen deutlich machen, dass ein Spielen auf Zeit einen nicht auf die Gewinnerstraße führen kann.
Nur im Gegenteil, oder? Die Wählerumfragen zeigen es ja. Die AfD hat unglaubliche Umfragewerte. Ist das etwas, das Sie, ich will nicht persönlich, aber aus ökonomischer Sicht, besorgt Sie dieses Erstarken der AfD, dieser Wählerzufluss, diese Umfragewerte, ist das etwas, das Sie aus ökonomischer Sicht beunruhigt?
Ja, mich beunruhigt mehr, dass wenn es eine Bundestagswahl gibt, wo die Wirtschaftsreformen dominiert haben, das war schon, Wirtschaftswende war schon ein dominantes Wahlkampfthema. Wenn danach dann eben die Wähler den Eindruck haben, ich kann hier eigentlich ankreuzen, was ich möchte, ich bekomme immer wieder die gleiche Politik. Das beschädigt die Grundidee der Demokratie, weil sie soll ja gerade gescheiterte Politikentwürfe ablösen können durch neue Politikentwürfe. Und wenn man das immer wieder vor sich hinschiebt, dann hat man eben tatsächlich ein Problem. Und für eine Oppositionspartei bedeutet das, dass sie jetzt von allen Seiten gefüttert wird. Denn alle Enttäuschungen, die sich dann einstellen, zahlen auf eine Partei ein, die überhaupt gar nichts dafür tun muss, sondern einfach nur sagen muss, also wir würden alles anders machen, wobei dann eben auch gleichzeitig völlig offen bleibt, wie sie es denn anders machen würde. Nach meinem Dafürhalten hat man es dort mindestens mit zwei Parteien in einer zu tun, mit völlig inkohärenten wirtschaftspolitischen Vorstellungen. Und das führt dann eben nicht dazu, dass man tatsächlich im Parlament Mehrheiten für die Reformen findet, die durchaus eine Mehrheit in der Wahlbevölkerung hätten.
Wie würden Sie diese Wirtschaftspolitik der AfD klassifizieren, einordnen, bewerten? Was ist das? Ist das eine wirtschaftsfeindliche Partei? Ist das eine sozialistische Partei? Wie würden Sie die Wirtschaftspolitik der AfD beurteilen? Ist die
Schwer
wirtschaftsfeindlich?
zu sagen. Meines Erachtens gibt es die Wirtschaftspolitik der AfD gar nicht. Jedenfalls gibt es ganz unterschiedliche Signale. Nehmen wir mal beispielsweise die Rentenpolitik. Da gibt es Vertreter von einer stärkeren kapitalbasierten Altersversorgung. Würde man sagen, das ist klar marktwirtschaftlich ausgerichtet. Dann gibt es aber auch die Vertreter, die eher einer Volksrente nur für Deutsche das Wort reden und dann Lohnersatzraten vorschlagen, die völlig utopisch sind. Und was eben einer Oppositionspartei immer zugute kommt, ist, wenn sie sich gar nicht festlegen muss auf den einen oder anderen Kurs, sondern die Erwartungen von allen möglichen Leuten einsammeln kann, dann und deshalb ist es, glaube ich, problematisch, wenn man dann eben auf Dauer sagt, dass sie sich nicht bekennen müssen. Ja, das blockiert die demokratische Mehrheitsfindung in den Parlamenten und es bildet dann eben immer weniger das ab, was die Bevölkerung tatsächlich auch an Reformbereitschaft mittragen würde. Und deshalb sollte man sich gut überlegen, ob man da nicht zu einem anderen Modus findet.
Was kann sich Deutschland von Javier Milei abschauen? Was macht er oder wo inspiriert er vielleicht auch Friedrich Merz? Er hat sich ja mal nicht wahnsinnig löblich über den argentinischen Präsidenten geäußert, um es mal freundlich auszudrücken.
Aber
Wo
sehr
könnte sich,
diplomatisch formuliert, ja.
ja genau, wo könnte sich Friedrich Merz eine Scheibe abschneiden vom argentinischen Präsidenten?
Also erstmal, indem er genauer hinschaut und nicht einfach nur das wiederholt, was er in einer sehr oberflächlichen Medienberichterstattung über Argentinien im ersten Amtsjahr von Milei hat lesen können. Mittlerweile sind ja auch die ökonomischen Entwicklungen in Argentinien sehr erfreulich. Das sollte vielleicht auch diejenigen stutzig machen, die meinten, das könne ja alles nur scheitern. Im Gegenteil, Argentinien ist bislang auf einem guten Weg, natürlich noch längst nicht im Ziel, aber doch auf einem recht guten Weg. Und was man lernen kann, ist eben, dass es nicht reicht, punktuell hier und da ein bisschen marktwirtschaftlicher zu werden, sondern dass man ein Grundkonzept vertreten muss, im ökonomischen Bereich, sogar darüber hinaus, was klar macht, dass wir den Staat nicht haben als Rundumversorger und universellen Problemlöser für alle privaten Schwierigkeiten, sondern dass wir ihn für ganz bestimmte Funktionen haben, dass er da auch sehr nützlich ist, dass er da auch stark sein muss, er dort aber nur stark sein kann, wenn wir ihn überall da zurücknehmen, wo er mehr im Weg steht, als dass er uns hilft. Und das ist eben in weiten Teilen der Industriepolitik der Fall, wo niemand im öffentlichen Bereich irgendeinen Wissensvorsprung für sich in Anspruch nehmen kann, um besser wissen zu können, was in Zukunft die marktfähigen Produkte oder Technologien sein können. Auch das war jetzt sehr diplomatisch formuliert. Das heißt, überall da, wo wir den Staat überfordern, wo er gar nicht das leisten kann, was man von ihm abverlangt, da muss man ihn zurücknehmen. Und noch einmal, dafür steht die Kettensäge, zu sagen, da, wo es konzeptionell falsch ist, auf den Staat zu setzen, da sollte man ihn ganz zurücknehmen, nicht nur ein bisschen, nicht nur ein Verbrennerverbot von 100% auf 90% zurückstutzen und dann gleich noch ein paar Zusatzregulierungen hinzufügen, damit man am Ende doch wieder bei so etwas wie 100% landet, sondern zu sagen, das sind Technologieentscheidungen, die sich über Märkte organisch entwickeln müssen und nicht so abrupt an bestimmten Jahresgrenzen festgemacht werden können. Energiepolitik, Klimapolitik macht man sowieso mit ganz anderen Instrumenten, nicht indem man den Leuten vorschreibt, was für eine Antriebsart sie im Auto nutzen sollen, sondern wieder mehr auf Marktprozesse setzen und zwar in einer konsequenten Art und Weise, in dem auch klar ist, wer hier die Bringschuld hat. Die Bringschuld haben nicht diejenigen, die erklären müssen, warum Märkte funktionieren, sondern die Bringschuld haben diejenigen, die erklären müssen, warum es der Staat denn angeblich besser kann als das, was wir in Marktprozessen sich herausbilden sehen. Wenn wir so ein Mindset wieder in der Politik haben, dann werden alle Politikfelder davon profitieren und insbesondere, und das ist mir besonders wichtig, werden die ökonomisch Schwächsten davon profitieren. Denn eins muss uns völlig klar sein. Eine gute Wirtschafts- und damit eben auch eine gute Standortpolitik macht man nicht für die oberen 10.000. Die sind darauf nicht angewiesen. Die können jederzeit, wenn der Schlamassel zu groß wird, ihren Reichtum einpacken, das Land verlassen und woanders auf der Welt glücklich weiterleben. Die, die das nicht können, die sogenannten immobilen Produktionsfaktoren, das sind eben in erster Linie die weniger gut Ausgebildeten und auch die Älteren, die diese Option nicht mehr haben, einfach abzuwandern. Für die brauchen wir einen starken Standort. Und deshalb ist das eben, wenn man es ans Ende denkt, die beste Sozialpolitik. Zumal wir jetzt eben auch durch die engen Arbeitsmärkte, bedingt durch die Demografie, sowieso in der angenehmen Lage sind, dass dort die Geißel der Massenarbeitslosigkeit hinter uns liegt und deshalb die Marktkräfte unmittelbar einzahlen, auch auf die Einkommen der breiten Arbeitnehmerschaft. Wenn wir das berücksichtigen und beherzigen, dann mache ich mir auch keine Sorgen darüber, dass die Europäische Union sich wieder ökonomisch in stärkerem Fahrwasser bewegen kann.
Allerletzte Frage, ich meine, wenn noch einmal anmerken könnte, man, Sie haben das wunderbar geschildert, das macht ja Milei eigentlich, der hat ja Millionen aus der Armut, aus der totalen
Ja.
Armut gehört, gehoben. Was ist für Sie, Sie haben Milei, glaube ich, persönlich kennengelernt, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, was ist für Sie das beeindruckendste, genialste, faszinierendste an diesem argentinischen Präsidenten? Nur kurz noch.
Das Beeindruckende ist, dass er konsequent ist und auch keiner Kontroverse aus dem Weg geht. Das ist wichtig und genau das Gegenteil erkenne ich derzeit in der deutschen Politik. Immer dort, wo sich Widerstände auftun, wird diesen Widerständen sofort nachgegeben. Das sehen aber alle Interessensgruppen dann so und sehen, aha, es lohnt sich also, Widerstand zu mobilisieren gegen Reformen. Dann komme ich auch um die Reformen, die mich selber betreffen, zurück. Genau das hat Milei in sehr konsequenter Art und Weise nicht zugelassen und das macht auch seinen Erfolg aus.
Herr Kurz, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und diese super Formulierung. Danke.
Sehr gerne.